Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Ausgestattet mit Helm, Taucherbrille und Gasmaske. So zeigt uns der junge Ostkreuz-Fotograf Sebastian Welz die Demonstrierenden in Hongkong. Er war in den letzten Tagen sehr nah dran und ist gleich zu Gast in Fazit. Dann sprechen wir über Kunst gegen Rechts, eine neue Ausstellung in den Berliner Uferhallen. Dass die Jungs in Knabenchören nach einer heute abgewiesenen Klage unter sich bleiben dürfen, das werden wir kommentieren. Die Premierenkritik des Abends kommt aus dem Berliner Ensemble und beim Filmfestival in Locarno hat der Papst des Trash, John Waters, heute den Ehrenleoparden bekommen. Der Fotograf Sebastian Welz ist erst Anfang 20 und schon Mitglied von Ostkreuz, der renommierten Agentur der Fotografen. Zuvor hatte er auch an der Ostkreuz-Schule studiert, hat als freier Fotograf im Sportbereich gearbeitet und zuletzt mit dem Projekt Utopia das Leben in 24 Flüchtlingslagern in Europa, Afrika und im Nahen Osten dokumentiert. Jetzt ist er spontan aufgebrochen, um die aktuellen Proteste in Hongkong zu fotografieren. Aufmerksam geworden sind wir über die Bildergeschichte Hongkong Fighters in der Taz, auch Zeit Online, die Berliner Zeitung und die Neue Züricher haben einige dieser Fotos in diesen Tagen veröffentlicht. Und ich freue mich, dass Sebastian Welz, kaum zurück aus Hongkong, hier bei uns in Fazit ist. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, was gab den Impuls, so zu entscheiden, ich fahre dahin, ich will dokumentieren, was da passiert?
Na, zunächst sehe ich meine Berufung als Fotograf darin, dass ich auf aktuelle Zeitgeschehnisse irgendwie reagiere und eine Stellung beziehe. Und dazu kam, dass es in der Vergangenheit wahnsinnig viele spannende Protestbewegungen gab, zum Beispiel die Gelben Westen in Frankreich oder der Aufstand im Sudan, in Khartoum. Und währenddessen dachte ich immer, das ist irgendwie dann doch nicht relevant genug und bin nicht hingereist. Und nachdem die Bewegungen sich dann abgeflacht haben, habe ich mich dann wahnsinnig geärgert, dass ich nicht da war und dass ich das verpasst habe. Ja.
Und jetzt ging's los. Sie waren 4 Tage bei den Demonstrationen, oft mittendrin zwischen dem Block der Demonstrierenden einerseits und der Polizei auf der anderen Seite. Wie haben Sie diese Situation erlebt?
Es ist schon verrückt, dass es einen im Grunde gigantischen Presseblock gibt, also zwischen den beiden Seiten, den Demonstrierenden und der Polizei.
Tatsächlich?
Ja, ganz, ganz viele lokale Journalisten sind dort und berichten ja geradezu live von den Geschehnissen auf den Demonstrationen. Und das führt natürlich auch dazu, dass dieser Aufstand zu einem Schaulaufen um Bilder wird, um die alle Seiten gerade zu betteln, sowohl die Demonstrierenden als auch die Polizei.
Die filmen mit ihren Smartphones die Demonstrierenden, die Polizei filmt, um Menschen anschließend zu verfolgen. 750 sind bislang festgenommen worden. Viele löschen deshalb aber diese Bilder, die sie machen, auch gleich wieder und alle anderen Informationen zu den Demos von ihren Smartphones. Haben Sie denn da einen Platz zugewiesen bekommen oder woher wussten Sie, wo Sie wann sein sollen?
Nee, man kann sich schon innerhalb dieser Demonstration frei bewegen im Grunde. Also die meisten Presse, Fotografen, Journalisten haben eine gelbe Weste um, auf die sie dann irgendwie handschriftlich oder sonst wie professioneller Press draufgeschrieben haben. Einen Helm, eine Gasmaske und eine Schutzbrille. Ja, und so sind so entsprechend zu erkennen bewegen sich dann entweder in der Regel zwischen den beiden Blöcken oder tauchen auch, wie ich das öfter gemacht habe, im Block der Demonstranten unter. Ja.
Die eine Serie, Sie nennen die Hongkong Fighters, zeigt Menschen, die eben auch mit Gasmasken, mit Kopfhörern, mit Taucherbrillen und Tüchern vermummt sind, junge Männer wie Frauen. Oft zeigen sie uns die einzeln, also aus der Hektik herausgehoben. Auf mich wirken die alle sehr entschlossen, sehr dynamisch, nicht ängstlich und auch nicht aggressiv.
Ja, vielleicht trifft es das ganz gut. Also natürlich ist eine große Entschlossenheit da. Auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder Momente erlebt der Unsicherheit. Zum Beispiel wurde ich gefragt von einer jungen Demonstrantin, ja, sag mal, findest du eigentlich, dass wir naiv sind? Und wie nimmst du eigentlich als Ausländer die Proteste wahr? Und diese Unsicherheit kommt vielleicht auch daher, dass es so ein ziemlich führungsloser, auch wenn auch riesiger, riesige Protestbewegung ist.
Ja, und haben Sie die als naiv wahrgenommen?
Wahrscheinlich muss man naiv sein, um zu protestieren. Allerdings habe ich auch, kann ich diese Naivität wahnsinnig gut nachvollziehen. Es ist ja im Grunde meine Generation, die dort protestiert, auch wenn sie an einem ganz anderen Ende der Welt lebt. Mhm. Aber klar, Naivität muss man schon haben, denn am Ende ist es ja im Grunde zwecklos. Die Demonstranten haben ja früher oder später eigentlich keine Chance gegen Peking. Es ist ja eigentlich aussichtslos, so eine Straßenblockade zu errichten. Das ist ein spektakuläres Bild, ja, gerade wenn es dann auch noch mit Tränengas quasi umrahmt wird.
Diesen Laserpoints, die die losschießen.
Genau, die Laserpointer auf die Polizisten und die Polizeistationen. Aber am Ende wird einfach diese Blockade dann aufgeräumt, weggeräumt und dann geht es weiter zur nächsten Station. Meistens geht es nachmittags los, so 14, 15 Uhr. Trifft man sich dann an einer vorher ausgemachten Örtlichkeit irgendwo in Hongkong und dann wird losgezogen und von einer Polizeistation zur nächsten und dann teilen sich die Gruppen auch auf. Das Ganze wird wahnsinnig unübersichtlich. An ganz vielen Orten passiert ganz viel gleichzeitig.
Ja. Das hat ja eine unheimliche Dynamik. Sind Sie in so einer aufgeladenen Kampfzone denn auch noch auf der Suche nach fotogenen Motiven?
Das bin ich irgendwie immer, ja. Also das muss ich, glaube ich, auch sein als Fotograf. Gerade wenn es so brenzlig wird oder einfach schnell wird und vielleicht auch unübersichtlich, dann muss ich mich im Grunde voll auf meine Intuition verlassen und lass mich dann einfach leiten von dem, was passiert, von dem, was ich glaube, dass in dem Moment richtig ist zu tun. Und natürlich auch gleichzeitig auf mich selbst und meine Sicherheit zu achten, denn so ein Schwall Tränengas ins Gesicht zu bekommen, in die Augen, in die Atemwege, das sollte man lieber lassen.
Sie zeigen uns die Einzelnen zum Teil sehr, sehr nah. Haben Sie die gefragt, ob Sie sie fotografieren dürfen?
Ja, ich habe alle gefragt.
Wie waren die Reaktionen?
In der Regel relativ positiv. Manche wollten es auch nicht, das habe ich dann natürlich akzeptiert. Aber viele haben sich fotografieren lassen und waren dafür sehr offen. Und ich wollte sie auch unbedingt so mit voller Montur, mit Maske, mit Brille, mit Tüchern fotografieren, weil für mich gehörte das zum einen so Selbstinszenierung und zum anderen war das auch so eine erweiterte Persönlichkeit. Also für mich haben die Gesichter durch diese Masken durchgeschieden irgendwie. Das gehörte einfach dazu. Das war Teil der Emotion dieser Protestbewegung.
Sie waren auch bei der Blockade des Flughafens von Hongkong dabei. Wir sehen von oben die Demonstrierenden als riesige Masse. War das in diesem geschlossenen Raum gefährlicher als draußen auf der Straße, wo man ja auch in Nebenstraßen einfach wegrennen kann?
Zum einen war es sicherlich gefährlicher, aber die Gefahr war irgendwie abstrakter. Also man hätte sich natürlich vorstellen können, was passiert jetzt eigentlich, wenn hier ein wirklicher Terrorist ankommt und irgendwie einen wirklichen Anschlag plant. Das wäre wahnsinnig effektiv, gewissermaßen. Das ist zum Glück nicht passiert und wenn man davon absieht, war die Stimmung aber zumindest am Montag eine ganz andere, denn es wurden ja nicht so mehr oder weniger aggressiv Straßenblockaden nach der nächsten errichtet, sondern es war im Grunde ein wahnsinnig friedliches Beisammensein, nur dass dieses Beisammensein halt aus Menschenmassen besteht. Es waren ja bis zu 5000 Menschen wohl im Flughafen gleichzeitig im Eingangsbereich. Das sind unglaublich viele Leute, der Durchlauf war extrem hoch. Und ohne dass da irgendwelche unübersichtlichen Momente hätten entstanden können, ist einfach durch diese schiere Masse an Menschen der Betriebe einfach lahmgelegt worden.
Fürs Wochenende sind weitere Großdemonstrationen angekündigt. Die chinesische Zentralregierung hat angekündigt, mit bewaffneten Polizisten möglicherweise einzugreifen. Also man rechnet mit weiteren Eskalationen. Wie ist das für Sie, mal kurz so nah dran gewesen zu sein und jetzt schon wieder so weit weg und ab morgen im Aufbruch nach Italien zum neuen Projekt?
Ja, ich bin ein bisschen verärgert tatsächlich, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, noch länger dort zu bleiben, weil sicherlich wird das jetzt in den nächsten Wochen irgendeine Form der Entscheidung, nenne ich es mal, geben. Der Nationalfeiertag steht vor der Tür. Insofern, ja, ärgert mich das und gefühlt bin ich auch noch so halb in Hongkong, denn ich habe mich auch in den ganzen Telegram-Gruppen quasi eingeloggt, in denen sich die ganzen Demonstranten
So ein
organisieren.
Kurznachrichtendienst.
Genau, richtig. Und Nachrichten schreiben, wer gerade wo ist, was gerade wo passiert. Es werden dort Umfragen geschaltet. Wollen wir morgen demonstrieren am Flughafen? Wollen wir ein Sit-in machen oder nicht? Genau, insofern bin ich emotional schon noch ziemlich nah dran. Ja, auf der anderen Seite, man kann ja nicht überall sein.
Der Ostkreuz-Fotograf Sebastian Welz über seine aktuelle Arbeit bei den Protesten in Hongkong. Ich danke sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Kunst gegen Rechts ist das Motto einer neuen Ausstellung in den Berliner Uferhallen. Mit Blick auf die anstehenden Regionalwahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen wächst die Sorgen vor einem weiteren Erstarken der AfD. Und da sich die Partei auch immer wieder kritisch über die zeitgenössische Kunst äußert, wollen sich Künstlerinnen und Künstler hier offensiv positionieren. Ob das auch künstlerisch überzeugt, hat sich Matthias Dell gefragt. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Titel der Ausstellung Kunst gegen Rechts ist ja sehr einfach gestrickt.
Das kann man so sagen. Er hat auch was irgendwie Parodistisches, weil man ihn so oft gehört hat und weil er ja auch so ein bisschen älterer Begriff ist. Ich kann mich auch erinnern, vor 10 Jahren gab es ein Album der Berliner Hip-Hop-Band KIZ, das hieß Sexismus gegen Rechts, wo also damit so gespielt wurde. Aber dieser auch quasi leicht komischen Note oder irgendwie nicht ganz ernsten Note ist sich der Kurator der Ausstellung, Dirk Teschner, wohl bewusst, wie er aber auch uns heute im Kompressor erzählt hat.
Und weil ich als Kurator und Galerist arbeite, dass ich wichtig finde, eine Ausstellung auch zu machen und Künstlerinnen und Künstler anzusprechen, dass die Stellung nehmen sollen. Und der Name natürlich klingt schön platt und bezieht sich ja auch etwas ironisch auf Rock gegen Rechts, was es seit 70er Jahren eigentlich gibt.
Das mit der Ironie, würde ich sagen, funktioniert nicht so ganz, weil die Ausstellung will ja auch das gleiche Stellung beziehen. Das mit der Plattheit fand ich wieder interessanter, weil, obwohl natürlich Kunst eigentlich zweckfrei sein soll, das ja auch eine Herausforderung ist, so eine Vorgabe zu machen.
Was kommt dabei jetzt raus? Also was verstehen die 40 eingeladenen Künstlerinnen und Künstler unter Kunst gegen Rechts?
Natürlich sehr viel Verschiedenes, darunter auch Erwartbares und wie ich fand sehr Klischeehaftes, also dann Motive von deutschem Essen, das heißt dann Leberkäse und Brötchen oder Collagen vom deutschen Wald und auch, offensichtlich ist das nicht zu vermeiden, sehr viel Versuche mit der NS-Ikonografie zu spielen. Also gab es ein Kunstwerk zum Beispiel, das war so aus schwarzem Stoff zusammengenäht, hing an so einem Nagel von der Wand herunter und wenn man das quasi aufgefaltet hätte, wäre es ein Hakenkreuz gewesen. Ein anderes Beispiel wäre, dass dann auf einer Tischtenniskelle, wo so Noppen drauf sind, die Farben so markiert waren, dass da irgendwie so ein Muster von SS-Runen quasi hervorkam, was ich dann ziemlich kitschig eigentlich fand, weil wenn man länger darüber nachdenkt, davor steht, ist dann dieser Bezug sofort weg und man merkt eigentlich nur, wie groß die Faszinationskraft und auch die Wirkmacht dieser Zeichen ist, weil letztendlich man dagegen gar nicht ankommen kann. Und es ist eher interessant, ist, dass selbst Leute, die sich kritisch dazu verhalten wollen, irgendwie damit versuchen,
spielen,
was so auszudrücken.
Hm. Ja. Gibt es dann auch gelungenere, ernsthaftere Arbeiten?
Gibt es auch. Und ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich auch wie bei jeder Sammelausstellung so, dass es natürlich bessere und schlechtere gibt. Ich würde vielleicht zwei Arbeiten hervorheben. Das eine war ein Plakat, da kann man wieder sagen, ist das Kunst oder ist das Gestaltung von dem Duo Schröder und Berger. Und das war so ein bisschen irritierend, weil das eine Motiv darauf kannte man, ein roter Kreis, in dem zwei Fahnen wehen. In dem Kreis stand antifaschistische Aktion. Drunter stand noch ein Schriftzug her zu uns, also komm zu uns. Der Schriftzug wirkte erkennbar alt. Das obere Zeichen kennt man, weil das so ähnlich antifaschistische Gruppen heute noch verwenden. Und das Interessante war eigentlich, dass diese Arbeit auch so einen dokumentarischen Charakter hatte, weil dahinter eine sehr interessante und sehr unbekannte Geschichte steckt, dass nämlich zwei Bauhaus-Mitarbeiter, Max Keilson und Max Gebhardt, 1932 dieses Plakat gemacht haben, also dieses Logo quasi geschaffen haben. Und das verschwand dann logischerweise wieder und kam dann in den 70er Jahren hoch und wurde 1987 in Göttingen wieder so aufgelegt und ist jetzt dieses Zeichen ein bisschen verändert, weil man wollte sich von diesem Rot der Kommunisten distanzieren, deswegen ist es rot-schwarz. Aber das kursierte damals irgendwie sehr weit und kursiert dann heute noch sehr weit. Und das ist schon interessant, dass es durch so ein altes, gestaltetes Logo ist.
Und das ist jetzt wieder auf einer Fahne, oder?
Nee, das ist auf einem Plakat gewesen. Mhm. Das Plakat, was damals aufgehängt wurde, um Leute quasi 1932, als es praktisch schon zu spät war, könnte man fast sagen, gegen die Nazis zu mobilisieren.
Mhm. Und die andere Arbeit, die sie überzeugt hat?
Das war eine Filmarbeit, also auch dokumentarisch, 7 Kapitel, 40 Minuten lang, von denen man wirklich sehr viel gucken musste. Die beiden Regisseurinnen oder Künstlerinnen waren Heike Gallmeier und Tabea Sternberg. Die Arbeit ist bereits von 2007. Die waren damals, heißt Private Battles, Only the Past Will Tell. Und das war so ein Besuch auf so einem Schlachtenfeld in Südengland. Es gibt ja so eine Gruppe von Menschen, so eine Szene, die erstaunlich auch viel Zulauf hat. Also da waren wohl hunderttausende Zuschauer da, 6 Tage lang. Und dann werden dann Schlachten aus dem Zweiten Weltkrieg nachgestellt. Alle tragen Uniform. Es gibt nebenher auch so Läden und Stände, an denen Devotionalien verkauft werden. Und ich muss wirklich sagen, dass ich lange nicht mehr mit solchen wechselbadenden Gefühlen davor stand, weil man eigentlich fast irre wird. Das pendelt permanent hin und her zwischen Lächerlichkeit und größtem Grauen, zwischen Unverständnis und Überzeugung, weil da zum Beispiel eben auch richtige Nazis sind, die das wirklich so annehmen. Dann gibt es die Engländer, die irgendwie ein anderes Verhältnis zu diesen Zeichen haben und die ja eigentlich diese Schlachten auch gewinnen, gleichzeitig aber den deutschen Soldaten als Bild zu bewundern, was auch ein bisschen merkwürdig ist. Und dann gibt es zum Beispiel auch zwei israelische Leute, die da irgendwie so eine Armee-Faszination haben und da auch einen Stand haben. Und die wiederum werden dann kommentiert von so einem deutschen Schlachten-Reenactor, wie die sich nennen, also so einem Nachspieler, der das wie folgt erklärt.
Da waren auch Israel-Händler gewesen, die waren als Israelis verkleidet, dachte ich, das sind Reenactor, hab die angesprochen, ja, er spielt israelische Armee. Sagen sie, ja, nein, wir sind von Israel. Und ich sag, wow, fantastisch, israelische Armee, einer der besten Armeen der Welt. Und hab denen die Hand gegeben und gesagt, dass ich auch Reenactment mache. Die haben mich gleich gefragt, was ich mache. Habe ich es ihnen gesagt und sagen sie, aber nee, es sollte kein Problem sein. Ich habe ihnen auch erklärt, dass ich das nicht politisch nehme und dass viele schlimme Sachen passiert sind. Aber
diese Abers sind eigentlich sehr bezeichnend, weil es permanent hin und her geht. Es ist so eine Achterbahnfahrt von Widersprüchen, die man da erlebt, wenn man das sieht. Und es erstaunlich ist eben, dass es von 2007 ist, aber alles, was wir heute erleben, eigentlich in diesem Mikrokosmos schon vorgezeichnet ist.
Kunst gegen Rechts, die neue Ausstellung in der sogenannten Botschaft in den Berliner Uferhallen, dort zu sehen bis zum 1. September und ab 9. Oktober in leicht veränderter Form, auch in Erfurt, dort in den Vilnius-Passagen. Matthias Dell, besten Dank.
Bitte sehr.
Eine Frage, die heute viel diskutiert worden ist: Sollten Mädchen auch in Knabenchören singen dürfen? Auch der Winsbacher Knabenchor setzt traditionell ausschließlich auf die Stimmen von Jungen. Aber sollte das so bleiben? Das Berliner Verwaltungsgericht hat heute die Klage eines Mädchens abgewiesen, das in den Berliner Staats- und Domchor aufgenommen werden wollte. Ein Knabenchor. Die 9-Jährige hatte im vergangenen November vorgesungen und war abgelehnt worden. Die Mutter des Mädchens hatte wegen geschlechtsspezifischer Benachteiligung geklagt und ihre Tochter vor Gericht als Anwältin vertreten. Gleichbehandlung versus Kunstfreiheit. Unsere Chorredakteurin Ruth Jarre kommentiert.
Nun ist es also klar, die Musikwelt bricht nicht zusammen, vorerst. Die Kunstfreiheit hat Vorrang vor Gleichbehandlung der Geschlechter, ein Knabenchor bleibt ein Knabenchor. Punkt. Denn ja, es gibt ihn, diesen spezifischen Knabenchorklang, das sah auch das Berliner Verwaltungsgericht als erwiesen an. Im Alter zwischen 10 und 13 Jahren verfügen Knaben bei profunder Ausbildung über eine besondere Stimmkraft, ein besonderes Stimmvolumen, das sich bei Mädchen erst später entwickelt. Mit dem Stimmbruch ist es damit dann vorbei. Das Zeitfenster für die Jungs, diese Knabenchorliteratur zu singen und dabei jenen spezifischen Knabenchorklang zu entwickeln, ist also recht knapp bemessen. Die Tradition der Knabenchöre ist lang. Der Staats- und Domchor beispielsweise wurde 1465 gegründet. Die Entwicklung dieser Tradition erstreckt sich über Jahrhunderte. Hier ist nichts plötzlich vom Himmel gefallen. Weder das Interesse an Knabenchören noch die Literatur, die dort gesungen wird. Und auch nicht die staatliche Förderung der Spitzenensembles in diesem Bereich. Hier aber muss man fragen dürfen, wie sieht es denn mit entsprechender staatlicher Förderung für Mädchen- und Mädchenchöre aus? Na, genau. Nicht vergleichbar. Und hier setzt auch die Klage der Mutter den Hebel an. Wie kann es sein, dass Mädchen der Zugang zu einer solch profunden Ausbildung verwehrt wird, weil sie Mädchen sind? Was ist mit der Gleichbehandlung der Geschlechter, mit Teilhabe und Chancengleichheit? Das ist der eigentliche Knackpunkt. Entscheidend ist aber, welche Konsequenzen man daraus zieht. Ist es wirklich sinnvoll, Knabenchöre auch für Mädchen zu öffnen? Ich denke nicht. Sinnvoll und notwendig ist es, Strukturen zu schaffen, die Mädchen eine adäquate Ausbildung ermöglichen. Sicher, es gibt Mädchenchöre, auch renommierte Mädchenchöre, deren Tradition ist aber nicht ganz so lang und auch die institutionelle und damit finanzielle Unterfütterung ist zumeist nicht vergleichbar. Ebenso wenig die gesellschaftliche Akzeptanz. Da gibt es also viel zu tun und das erfordert Überzeugung, einen langen Atem und hochqualifizierte und hochmotivierte Künstlerinnen und Künstler. Die gibt es und sie arbeiten bereits. Sie brauchen im Bereich der Mädchenchöre die gleiche Unterstützung wie die Knabenchöre. Deren Zukunft wiederum hängt nicht davon ab, ob demnächst vielleicht doch das ein oder andere Mädchen im Knabenchor singt oder nicht, sondern vielmehr davon, ob es den Knabenchören, insbesondere denen mit Internatsstruktur, insgesamt gelingt, weiterhin genügend Nachwuchs zu begeistern. Nachwuchssorgen, nicht die Mädchen, sind das eigentliche Problem der Knabenchöre. Erst wenn sie das nicht in den Griff kriegen, rückt das Ende der Musikwelt ein Stückchen näher.
Ein Knabenchor bleibt also vorerst ein Knabenchor, Ruth Jarre kommentierte. Das Gericht hat allerdings ausdrücklich die Möglichkeit zugelassen, in Berufung zu gehen, da es sich um einen Pilotfall handele. Eine mittelbare Ungleichbehandlung läge vor.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Prozess gegen den Moskauer Starregisseur Kirill Serebrennikow gibt es möglicherweise eine Wende. Ihm wird vorgeworfen, staatliche Zuschüsse in Millionenhöhe veruntreut zu haben. Sein Anwalt teilte nun mit, ein von der zuständigen Richterin in Auftrag gegebenes zweites Gutachten entlaste den Künstler und sein Team von dem Vorwurf. Das neue Gutachten habe auch ergeben, dass Serebrennikows Theaterprojekt deutlich mehr gekostet habe als die bereitgestellten Fördergelder. Zudem stellte die Richterin fest, dass das Projekt ein bedeutendes kulturelles Ereignis gewesen sei. Die Verteidigung fordert deshalb, dass das aus ihrer Sicht konstruierte Strafverfahren eingestellt wird. Seit Anfang April ist Serebrennikow wieder auf freiem Fuß. Er hatte zuvor 1,5 Jahre im Hausarrest verbracht. Die Anschuldigungen hatte er stets zurückgewiesen. Nino Haratischvili, die aus Georgien stammende Autorin, wird mit dem Schiller-Gedächtnispreis 2019 ausgezeichnet. Laut Jury ist ihr literarisches und dramatisches Werk ganz im Sinne Schillers. Sie stelle Fragen, ohne moralisierend zu sein. Besonders an ihrem 1400 Seiten langen Familienepos »Das achte Leben« zeige sich, so die Juryvorsitzende Petra Olschowski.
Dass sie sich mit Fragen von Migration, Globalisierung, gesellschaftlicher Zerrüttung, teilweise Fremdsein, familiären Bindungen, all den Fragen, die für uns heute im gesellschaftlichen Zusammenleben wichtig sind, auf literarische Art und Weise beschäftigt und so eben sowohl ästhetisch zu überzeugen weiß, als auch inhaltlich und thematisch die Themen aufgreift, die uns heute brisant erscheinen.
Baden-Württemberg vergibt den Schiller-Gedächtnispreis alle 3 Jahre. Unter den früheren Preisträgern waren Max Frisch, Christa Wolf und Boto Strauß. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Mit der Orgel der Dresdner Frauenkirche hat der Orgelbauer Daniel Kern ein Instrument bauen wollen, das eine musikalische, kulturelle und friedliche Brücke ist. Inspiriert durch das versöhnende und friedensstiftende Grundmotiv des Wiederaufbaus der Frauenkirche. Das sagte der Pfarrer der Kirche Sebastian Veit über den Orgelbauer. Und es sei ihm auch bravourös gelungen. Daniel Kern ist nach Angaben seiner Familie im Alter von 69 Jahren gestorben. 2003 beauftragte die Dresdner Stiftung Frauenkirche den Orgelbauer aus der Partnerstadt Straßburg mit dem Instrument für Dresden. Er sollte die Tradition der sächsischen Silbermann-Orgeln fortschreiben, aber auch den Ansprüchen der modernen Orgelliteratur genügen. Kern schuf ein Instrument mit 4876 Pfeifen und 68 klingenden Registern. Neben Dresden baute Kern auch Orgeln in Frankfurt, Salzburg, St. Petersburg, Tokio und Paris.
Der Regisseur und Autor Alexander Eisenach schreibt gerade für das Berliner Ensemble ein Stück über die Figur des Hochstaplers. Der Schein, nicht das Sein, bestimmt das Leben dieses Menschen, der sich ununterbrochen selbst inszeniert. Die Premiere ist im Dezember. Vorab befasst sich Alexander Eisenach jetzt mit dem dazu passenden Paradebeispiel aus der Literaturgeschichte, mit Thomas Manns Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull.
Wie war noch der Name? Felix Krull. Sehr schön, danke. Wenn Sie gleich mal merken, Krull, Kunst macht uns zu Göttern, ja? Während die Natur nichts anderes ist als Fäulnis und Schimmel und am Ende doch nur verrecken und sterben. Ja, Krull, ich sehe hier an diesem Haus, wissen Sie, da sehe ich so Talente, ja, die sich kommen und gleich wieder gehen. Aber Sie, ja, das ist gut, ich sehe das, das ist Sie, Sie haben die Gabe, die Realität zu zwingen.
Einer, der es beherrscht, die Situation zu zwingen, will sagen, ein skrupelloser Blender und Selbstvermarkter, der authentisch wirkt, indem er täuscht. Felix Krull, Stunde der Hochstapler, zum Saisonauftakt von Alexander Eisenach am Berliner Ensemble inszeniert. André Mumot kommt für Fazit direkt aus der Premiere. Guten Abend.
Guten Abend.
Was hat Alexander Eisenach denn aus Thomas Manns unvollendetem Roman gemacht?
Ja, er hat so einen Kondensat auf die Bühne gebracht. Der Abend ist ziemlich kurz, mit 1,5 Stunden eigentlich eine übersichtliche Veranstaltung und auch am Anfang zumindest eigentlich sehr angenehm bescheiden, weil es sich wirklich um einzelne Momente des Romans handelt, um einzelne Dialoge, die gar nicht in eine Handlung gebracht werden, sondern wo eben die Figuren auftreten und ein bisschen über die Themen des Buches reden, Thomas Mann zitieren, einzelne Passagen wiedergeben.
Was für ein Hochstapler zeigt er uns denn? Ist das ein Typ aus dem Hier und Jetzt?
Ja und nein. Es ist auf jeden Fall ein sehr charmanter Typ. Das ist also bei Thomas Mann ja auch der Fall. Marc-Oliver Schulze spielt den Felix Krull an diesem Abend und zeigt dabei auch wirklich sein komödiantisches Talent. Das kann er voll ausspielen. Das beginnt schon damit mit der berühmten Szene aus dem Buch, dass der Junge eben im Orchester Geige spielt oder zumindest so tut und alle denken, er ist ein großer Virtuose. Dabei gibt er keinen einzigen Ton von sich. So beginnt auch dieser Abend. Wir hören Vivaldi vom Band und der Schauspieler macht da also eine Glanznummer komödiantischen Spielens draus, indem er eben einfach nur so tut und völlig übertreibt, wie er eben den Virtuosen da gibt. Insgesamt ist es keine sehr bedrohliche Gestalt und auch keine Gestalt, die uns irgendwie sehr stark zum Nachdenken bringt, was aber damit zu tun hat, dass der Abend eben so aufgebaut ist, dass eben auch die anderen Darsteller und Darstellerinnen immer auf die Bühne kommen und diskutieren und ihre eigenen Gedanken zum Thema auch damit einbringen.
Und wo wandeln die herum? Also in was für einem Raum spielt das?
Das spielt im Theater. Das heißt, darauf konzentriert sich der Regisseur auch. Wir sehen eine Bühne auf der Bühne. Der Anfang des Stückes findet vor geschlossenem Vorhang statt, vor dem roten Vorhang. Und es wird viel eben darüber geredet, was die Theaterwelt für eine besondere Welt ist, indem sie die Möglichkeit gibt, sich zu gestalten, indem sie Menschen die Möglichkeit gibt, sich neu zu erfinden, eben Rollen zu spielen, was der Felix Krull eben besser kann als alle anderen, was ihn eben zum idealen Schauspieler macht, aber vielleicht nicht zum idealen Menschen.
Wie geht Alexander Eisenach, der Regisseur, denn mit dem klugen, mit dem ironischen Humor von Thomas Mann um?
Ja, am Anfang habe ich gedacht, er greift den eigentlich ganz gut auf. Allerdings will er dann doch ziemlich, naja, etwas rustikalere Töne anschlagen, würde ich mal sagen. Und das Ganze wird dann doch sehr laut in der Komik, was anfangs so ein bisschen mit viel Berliner Dialekt auch so einen kabarettistischen Ton in den Abend bringt. Also Marc-Oliver Schulze tritt da dann als Felix Krull auch in der Rolle eines Berliner Klempners auf, der da auf der Bühne ein Klo installiert und das auch eben mit den entsprechenden Äußerungen über die nicht besonders guten Baubedingungen des Theaters verbindet. Das ist schon ganz lustig, wird dann aber doch immer alberner und alberner und gipfelt auch zum Beispiel eben in der Verführungsszene, in der sehr berühmten Verführungsszene, wo Felix Krull als Hotelpage dann in so eine Art, ja, Sadomaso-Beziehung eintritt mit der Gattin eines Toilettenfabrikanten tatsächlich. Das ist dann gespielt von Constanze Becker und Marc-Oliver Schulze wirklich so als rabiate, erotische Konfrontation. Das ist wirklich so eine Verzweiflungskomik, liegt da in der Luft. Es soll wahnsinnig, wahnsinnig komisch sein. Es ist aber eigentlich nur laut und auch ein bisschen peinlich. Und so entgleitet der Abend eigentlich immer mehr in so eine planlose, klamaukige Orientierungslosigkeit, in der dann auch diese Thomas Mannschen Auseinandersetzungen mit der Welt irgendwie nicht mehr so richtig ihren Platz finden.
Klingt so, als sei da noch Luft zu dem eigenen Stück, das Eisenach gerade schreibt.
Auf jeden Fall, man kann aber zumindest schon die Themen erahnen, weil es einen starken Bezug gibt zu Instagram, zu Facebook, dazu, wie wir uns heute darstellen, wie wir alle zu Felix Krulz werden, indem wir permanent unsere Identität für die Öffentlichkeit aufbereiten und aufhübschen. Das wird aber auch sehr unsubtil und sehr vordergründig in den Abend hineingesetzt. Und ich bin sehr gespannt, ob das einem eigentlichen Hochstaplerstück von Alexander Eisenach dann doch ein bisschen subtiler und interessanter gelingt.
Felix Krull, Stunde der Hochstapler, André Momot mit der Premierenkritik zum Saisonauftakt am Berliner Ensemble. Danke. Mit der Verleihung des Goldenen Leoparden gehen morgen Abend die 72. Internationalen Filmfestspiele von Locarno zu Ende. Unsere Filmredaktion hat die 17 Wettbewerbsbeiträge gesehen. Doch bevor wir gleich über die Favoriten reden, wollen wir den US-Regisseur John Waters würdigen, den Papst des Trash. Er hat nämlich heute Abend auf der Piazza Grande den diesjährigen Ehrenleoparden bekommen. Im Studio Locarno ist Anke Lewicke zugeschaltet. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
John Waters hat die Grenzen des guten Geschmacks bewusst überschritten. Er gilt zudem als einer der Pioniere der Schwulenbewegung. Und wann immer Filme von ihm laufen, kommt Stimmung auf, auch in Locarno.
Ja, das kann man sagen. Also diese Subversion funktioniert noch immer und das hat sicher damit zu tun, ja, dass John Waters nicht in erster Linie mit seinen abgefahrenen, billig gedrehten Filmen wie Pink Flamingo oder Female Trouble provozieren wollte, sondern seine Filme waren ja auch immer ein Angriff auf den US-amerikanischen Lebensstil, auf die Mittelschicht. Aber gleichzeitig hatten seine Filme auch immer eine schöne Utopie. Also es war immer eine Feier des Anderen. Es wurde die Sprengkraft der Anarchie zelebriert und bei ihm durfte jeder, jede so sein, wie er eben sein wollte und seine Ideale ausleben. Und vor seinen Filmen hat er hier immer eine kleine Einführung gegeben, eben vor Female Trouble aus dem Jahr 1974. Und da erzählt er eben, wo der Begriff Female Trouble herkommt. Von seiner Mutter ist ein altmodischer Begriff und die hat ihm eben gesagt, wenn deine Freundin ihre Tage hat, sollte man nicht sie fragen, schwimmen zu gehen.
A lot of people don't know that that term my mother always used to say to me about when a girl had her period, she would always say, don't ask her to go swimming, she has female trouble. And a lot of people don't know that's an old-fashioned word, that's what that meant.
Ja, und ich meine, die Filme von John Waters sind natürlich schon längst Kult, aber ich finde, er ist in vielfacher Hinsicht einfach interessant für die Filmgeschichte, weil er ja eigentlich mit so einem kleinen Kollektiv angefangen hat, weil er gezeigt hat, dass man auch ganz billig Filme drehen kann. Und später ist er dann ja auch salonfähig geworden mit seinem Musical Hairspray oder der Kleinstadtsatire Polyester. Aber er hat sich dabei nie verraten, sondern er hat sein Kino des schlechten Geschmacks immer weiter gepflegt und ja, die Revolution Kraft der Abseitigkeit weiter zelebriert.
Wann sind Sie denn zuerst aufmerksam geworden auf John Waters? War der wichtig für Ihre Filmsozialisation?
Ja, das habe ich jetzt dann auch wieder festgestellt. Also ich glaube, den ersten Film, den ich gesehen habe, das war dann schon Polyester. Damals gab es ja auch so Geruchskarten. Da war so eine Zahl auf der Leinwand eingeblendet. Dann konnte man immer rubbeln. Dann hat es dann mal nach stinkenden Socken oder Salami oder sonst was gestunken. Diese Karte habe ich mir auch noch lange aufgehoben. Und wenn ich mir jetzt sowas anschaue wie Female Trouble, dann muss ich sagen, ach, so jemand wie Divine wünsche ich mir doch immer. Also wenn ich mir diese romantischen Komödien von heute anschaue und dann die Wein, der eben in Female Trouble mal wieder Frauenklamotten anzieht. Ja, und dann eine Schulausreißerin spielt, die schwanger wird.
The star of Pink Flamingos is here again. It's Divine. She's got balls and she's got female trouble.
I'm a thief and a shit kicker and I'd like to be famous.
Ja, sie möchte berühmt werden, obwohl sie eigentlich gar nicht ins Bild passt mit ihrer ganzen Körperfülle. Aber sie selbst findet sich einfach schön. Und sowas, was so gegen die gängigen Schönheitsideale vorgeht, das würde, glaube ich, auch heute noch gut funktionieren. Sicher auch als Role Model. Und ja, wir haben ja so die Zeiten der politisch korrekten Bilder. Und eigentlich denke ich, ja, so ein neuer John Waters wäre doch jetzt mal klasse. Er hat ja immer in Baltimore gedreht. Und ja, warum mischt heute kein weißer Regisseur einfach mal mehr diesen ganzen Spieß in den amerikanischen Städten auf und hält einfach diesen ganzen doch reaktionären Lebensstil mal wieder so ein Zerspiegel vor?
Wenn wir jetzt die Brücke zum diesjährigen Festival in Locarno schlagen, klang das jetzt schon so an, als gäbe es in dieser Hinsicht keine würdigen NachfolgerInnen. Oder gab es eigensinniges, subversives Kino in diesem Locarno-Jahrgang?
Ja, subversives Kino jetzt nicht im klassischen Sinne, nicht in der Grenzüberschreitung, aber ich würde sagen, um es mal salopp auszudrücken, es gab doch hier viele Regisseure, Regisseurinnen, die einfach mal ihr Ding durchgezogen haben, die einfach nicht klassisch im Dreiakter erzählt haben. Und man könnte diese Regisseure vielleicht als erzählende Beobachter umschreiben. Also die Kraft ihrer Bilder kommt eben nicht aus der klassischen Narration, sondern sie schauen sich einfach an, wie ihre Figuren sich in ihrer Umgebung verhalten, gehen mit ihrer Kamera häufig dabei einen Schritt zurück. Und das ist dann auch ein sehr physisches Kino gewesen.
Was fanden Sie da besonders markant? Vielleicht geben Sie ein Beispiel für diese Bilderwelten.
Ja, das ist der Portugiese Pedro Costa gewesen mit seinem Film Vitalina Varela. Und seine letzten Filme haben auch schon immer am Stadtrand von Lissabon gespielt, dort, wo in den ganz armseligen Behausungen die Immigranten aus den kapverdischen Inseln leben. Ja, und der Film beginnt mit der Ankunft der Titelheldin. Sie kommt ganz stolz aus dem Flugzeug raus und dann geht die Kamera runter und man sieht, dass sie eigentlich gar keine Schuhe anhat. Und das gibt dieser Figur direkt was ganz Zartes, Zerbrechliches. Und dann erfährt sie, dass sie 3 Tage zu spät kommt. Ihr Mann ist eben schon gestorben. Und der Film hält jetzt ihre Trauerarbeit fest. Man spürt und bekommt mit durch Erzählungen, dass sie ihren Mann über Jahrzehnte nicht gesehen hat. Und dieser Film hat so sehr gemäldeartige Bildtableaus. Fast immer sind die Bilder ganz dunkel, aber dann gibt es eine Lichtquelle, dann wird mal das Gesicht der Heldin ausgeleuchtet, dann ihre Hände, dann wiederum die karge Behausung. Und das sind Stillleben, die sich so langsam dann mit diesen Gefühlen der Verlorenheit, der Trauer einfach füllen. Und gleichzeitig hat der Film aber auch natürlich eine politische Ebene, weil auch die ganze Kolonialgeschichte Portugals immer mitschwingt. Also das ist alles andere als La pur La. Das sind betörend schöne Bilder, die aber auch ihre Heldin einfach einen schönen Schutz geben, sie in warmes Licht einfach einleuchten.
Morgen wird ja dann der Goldene Leopard verliehen und es hört sich jetzt ganz so an, als sei Pedro Costa Ihr Favorit. Gibt es auch andere AnwärterInnen?
Ah ja, es gibt noch einen anderen, das ist aber auch ein Regisseur, das ist der spanische Film Lange Nacht gewesen und der funktioniert eigentlich so ein bisschen so ähnlich wie Pedro Costas Film. Also es gibt so ein paar Schauplätze, eine Kirche, Wald, Wiese und dann sprechen die Darsteller nicht zu ihrem Gegenüber, sondern eher zu uns und man bekommt dann nach einer Zeit mit, dass sie alle eine Erfahrung teilen, die Erfahrung des Krieges. Es geht um das faschistische Spanien, persönliche Erinnerungen, reflektierte Auseinandersetzungen mit dem Krieg. Und hier haben wir auch wieder das, dass Orte, Schauplätze plötzlich mit Erfahrungen regelrecht durchdrungen werden, ohne dass der Krieg bebildert werden muss. Und das Schöne an Locarno war eben, dass doch diese etwas anderen Erzählhaltungen doch auf ein sehr aufmerksames Publikum gestoßen sind. Also dass es eine unheimlich große Offenheit für dieses etwas andere Kino hier in Locarno gibt.
Klingt gut. Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion beim Festival in Locarno. Morgen Nachmittag senden wir dann auch unser Magazin Vollbild live aus Locarno und werden dort dann hören, wer die Leoparden tatsächlich bekommen hat. Die Bewertung dazu gibt es dann am Abend natürlich auch hier in Fazit. Anke Lewicke, besten Dank.
Arrivederci.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wenn wir die politischen Wunden heilen wollen, die 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gerade überall aufbrechen, müssen wir unser kulturelles Gedächtnis erweitern. Wie das gemeint ist, erfahren wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Sammelbeitrag mehrerer Kollegen, der wiederum nicht ganz neu deutlich macht, die DDR war nicht nur ein politischer Unrechtsstaat, sie war auch ein Ort, an dem ästhetische Experimente stattfanden und sich in den verschiedenen Sparten eine eigene künstlerische Avantgarde herausbildete. Das zu beweisen, wird das Wirken der Klaus-Renft-Kompo beschrieben oder Elke Erb als Stimme der inoffiziellen Lyrik charakterisiert. Sie wird nun ebenso gelobt wie Bert Papen-Fußgorek. Nach der Wiedervereinigung kam sie zunächst nicht groß vor in den maßgeblichen Debatten zur DDR-Lyrik, resümiert Sandra Kegel. Ein besonderes Lob bekommt die Zeitschrift Sibylle, über die Verena Lüken mit Sympathie schreibt, nichts von piefiger Bekleidungskultur, sondern weitläufige Eleganz, verbunden mit den Insignien melodramatischer Intellektualität oder auch wachem Witz und Ironie in freier Natur. Bereits 1956 gegründet, prägte sie mit ihrer Ästhetik weit mehr als die Modefotografie in der DDR. Nahezu ins Schwärmen gerät Niklas Mark, wenn er feststellt, mit der DDR verbinden viele das Wort Plattenbau und mit Plattenbau Tristesse. Dabei findet man in den Bauten der DDR-Moderne in ihren besten Momenten eine Opulenz, die fast etwas Barockes an sich hat. Umso bedauerlicher, dass ein zu großer Teil dieser Arbeiten dem Triumphalismus westlicher Politiker und Stadtgestalter zum Opfer fiel, die das, was für ganze Generationen identitätsstiftend war, zugunsten ihrer persönlichen Idee von einer schönen Stadt abreißen ließ. Eine Sensation wird von der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift »Kanu, Karte, Feder« gemeldet. Die Berner Ausgabe vereint zum ersten Mal alle Aufsätze, Artikel und Abhandlungen Alexander von Humboldts. Die meisten sind unbekannt oder vergessen, ergänzt Jens Bieski und rezensiert das Werk. Als Käufer muss man für diese Kostbarkeit tief in die Taschen greifen. 10 Bände, das sind 6.320 Seiten, kosten in der limitierten Werkausgabe 390 Euro. Ein Aufschrei nennt der Tagesspiegel den Bericht eines Afroamerikaners über das, was er im Alltag in Berlin an Rassismus erlebt. Und in der Tat, er beschreibt, wovon Weiße sich keine Vorstellung machen. Dabei setzt er sich auch mit einem geläufigen Begriff auseinander und meint, Multikulti ist der Kern von Rassismus. Weiße Deutsche definieren es und es hält die weiße Vorherrschaft aufrecht. Er habe den Eindruck, dass der Alltagsrassismus in den letzten Jahren zugenommen hat, schreibt Brandon Keith Brown, der 1981 in den USA geboren, derzeit in Berlin lebt und als Dirigent unter anderem in Weimar, Berlin und Nürnberg arbeitet. Am 26. März dieses Jahres wurde die erste EU-Resolution zum Thema Rassismus gegen Schwarze verabschiedet. Jahrelang hätten die schwarzen Aktivisten für diese Anerkennung gekämpft. Die weißen Mainstream-Medien berichten kaum darüber, wundert sich der Autor. Er wünscht sich von den Deutschen, lernen Sie, verschiedene kulturelle Narrative zu akzeptieren und nicht nur zu tolerieren. Wo liegen die Grenzen der Humanität, fragt Georg Kohler in der Neuen Zürcher Zeitung in Bezug auf die Flüchtlingsbewegung. Auch er mahnt bisher Unterbliebenes an. Das sogenannte Flüchtlingsproblem, das Europa seit etwa 4 Jahren verstört, ist ein ideologischer Knoten, der sich mehr und mehr verhärtet, wenn man ihn nicht auflöst. Eine neue supranationale Zusammenarbeit sei nötig, denn der Immigrationsdruck aus dem Süden werde nicht nachlassen. Für ihn steht fest, das Konzept Dublin ist gescheitert. Nun komme es darauf an, eine machbare, vernünftige Flüchtlings- und Immigrationspolitik zu gestalten und damit eine Politik, die so notwendig wie möglich ist.
Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da.